wir haben uns Gedanken gemacht, wir drei, und ja, was uns zurzeit so bewegt, und da sind wir auf das Thema Vertrauen gekommen. Das ist ein Thema, was man sicherlich schon oft gehört hat, aber wisst ihr, ich glaube, das ist wichtig, das immer wieder sich damit auch zu beschäftigen, weil uns das auch immer wieder in unserem Glaubensleben begegnet. Und deswegen glaube ich, ist das ganz gut, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und ich darf anfangen. Also in der Vorbereitung habe ich meinem ganzen Beitrag hier heute so eine Überschrift gegeben. Und da habe ich die Überschrift gewählt: Eine feste Burg ist unser Gott. Und ihr werdet später mitbekommen, warum ich diesen Titel gewählt habe. Und mein erster Punkt heißt Gehen ohne zu sehen. Und das klingt im ersten Moment ja eigentlich ziemlich verrückt. Wieso sollte ich einen Weg gehen, wenn ich nicht sehe, oder? Und ehrlich gesagt kommt mir das sogar etwas fahrlässig, vielleicht sogar verrückt vor, wenn man das so hört. Gehen ohne zu sehen. Aber genau das möchte der Herr von uns. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, so wie Kinder ihren Vätern vertrauen. Und ich kann mich da gut an eine Geschichte erinnern, als ich ein kleiner Junge war. Und ich war mit meinem Vater auf dem Spielplatz, und dort gab es eine große Affenschaukel. Und ich weiß noch, dass ich mich nicht getraut habe und wusste nicht, ob ich das jetzt machen soll. Und er hat mich dazu ermutigt. Er hat gesagt, los, mach, das schaffst du, versuch das. Und wisst ihr, mein Tata, der hätte mich doch niemals in eine gefährliche Situation geschickt, ohne zu wissen, dass er bei mir ist. Ohne das Wissen, dass ich das schaffen kann. Und wisst ihr, er hätte mich doch nie allein gelassen. Egal wie es ausgegangen wäre, er wäre dort. Egal um sich mit mir zu freuen über den Erfolg oder um mich zu trösten bei einem Misserfolg. Und genauso, ja sogar noch weiser, mächtiger und noch liebender ist unser himmlischer Vater. Und ich habe in der Vorbereitung nachgeschlagen, wie das Wort Vertrauen in der Bibel. Und dort gibt es mehrere Übersetzungen für dieses Wort. Aber immer hat es etwas mit Glauben zu tun und mit Vertrauen und mit Überzeugung, überzeugt sein von etwas, hoffen auf etwas. Und in Johannes 20, Vers 29 steht, Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Hier geht es auch darum, dass man glaubt, ohne zu sehen. Und diese Leute werden glückselig genannt. Und in Hebräer 11, Vers 1 lesen wir: Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, der Glaube ist das Hoffen von uns, das Vertrauen in Gott, dass er etwas tut oder getan hat, was wir nicht sehen oder nicht gesehen haben. Und genau, das hängt ganz stark zusammen. Und auch Gehorsam ist in den ganzen Bibelstellen, wo das Wort Vertrauen, Glauben dabei ist, ist der Gehorsam ganz oft auch ein Teil davon. Das fiel mir auf. Gott möchte Beziehungen mit den Menschen. Deshalb gibt er ihnen die Chance, umzukehren und ihn in ihr Leben zu lassen. Und wenn du diesen Ruf hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Nimm ihn an und beginne das wahre Leben durch die Beziehung zu deinem Schöpfer. Und diesen Schritt geht der Herr mit jedem ganz persönlich und individuell. Keine Geschichte ist gleich. Manche hören und ergreifen seine Hand schnell. Und andere brauchen etwas länger. In Johannes 3 lesen wir von Nikodemus und Jesus. Nikodemus kommt abends zu Jesus und stellt ihm Fragen. Und der Herr erklärt ihm, wie ein Mensch von Neuem geboren wird. Und Er als großer, weiser Mann, er wird sogar genannt der Lehrer Israels, der versteht das nicht und ergreift es in dem Moment noch nicht. Und in Johannes 4 lesen wir von der Frau am Brunnen, von der Samariterin am Brunnen. Sie spricht ein paar Worte mit dem Herrn und sie erkennt, dass er der Retter ist. Und sie kehrt um und ergreift Jesu Hand. Und sie erkennt, dass sie den Retter Jesus braucht. Nikodemus kommt auch später noch dazu und kehrt um und wird dann ein Nachfolger. Davon lesen wir dann in Johannes 7 und in Johannes 19. Bei ihm hat es etwas länger gedauert, aber er hat es dann auch noch ergriffen. Ja, und auch hier geht es um Vertrauen. Glaubst du dem Herrn, dass er deine Sünden vergeben kann und dass er dich erretten kann? Vertraust du ihm? Nach der Bekehrung geht es dann weiter. Jeder bekehrte Mensch hat das Bedürfnis, diesen Herrn kennenzulernen. Das geht gar nicht anders. Und das geht am besten durch sein Wort, die Bibel. Dort können wir lesen, wie er ist, wie er handelt, welche Absichten er hat. Und dadurch lernen wir ihn dann kennen. Dort lesen wir auch von den Versprechen, die er gegeben hat. Und wir lesen auch davon, wie er jedes Versprechen, jede Verheißung eingehalten hat und auch zukünftig einhalten wird. Und langsam formt sich ein Bild und durch Erlebnisse anderer und eigene Erlebnisse lernst du ihm zu vertrauen. Denn du erlebst, dass er seine Versprechen hält. Und ganz oft wird es dir dann passieren, dass Gott dich in Situationen bringt, die dich vielleicht herausfordern oder auch zweifeln lassen. Aber er sagt dir, und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Johannes 15, Vers 14. Und in Johannes 15, Vers 10 sagt er, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Und im Wort steht auch, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Römer 8, 28. Einen Augenblick. Einen Augenblick, Geschwister. Ich muss einmal was meine Notizen hängen. Genau, jetzt habe ich es wieder. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Römer 8, 28. Wir verstehen nicht immer Gottes Plan. Vieles wirft Fragen auf und wir zweifeln vielleicht auch daran, ob das wirklich zu unserem Besten ist. Aber viele Dinge erkennen wir erst nach langer Zeit und manche ganz sicher auch erst in der Ewigkeit. Aber ich glaube, dazu wird unser Bruder Poddel noch einiges erzählen. Wichtig ist, unserem Schöpfer und Herrn zu vertrauen. Und wenn er sagt, geh, dann lasst uns gehen. Abraham kann uns da ein großes Beispiel sein. Der Herr sagte zu ihm, verlasse alles und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham ging los. Er glaubte dem Herrn. Er vertraute ihm. Das lesen wir in 1. Mose 12. Oder auch Noah. Er baute die Arche, obwohl es unlogisch erschien. Davon lesen wir in 1. Mose 6. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Da begegnet uns wieder dieser Vers, das fiel mir dann nochmal ein. Ja, und ich möchte euch jetzt anhand von Jesus und seinen Jüngern ein Beispiel von Vertrauen und Nachfolge geben. Ab Lukas 5 gibt es die Begebenheit, wo Jesus die ersten Jünger zur Nachfolge ruft. Und sie folgen seinem Ruf und sie begleiten ihn. Und ja, sie hören seine Worte, sie sehen sein Handeln und sie lernen ihn besser kennen. Und sie gehorchen seinen Anweisungen. Und dann erneuert der Herr sie, er verändert sie. Davon lesen wir in Vers 33 bis 39. Das ist das Gleichnis vom neuen Wein und den alten Schläuchen. Und ab Lukas 6, da gibt er ihnen dann Versprechen. Und sie lernen ständig nach seinen Anweisungen zu handeln. Und sie bleiben immer dicht bei ihm und sie erleben sein Handeln und sein Wirken in Aktion. Und er betont, wie wichtig der Gehorsam ist. Und in Lukas 9 kommt dann die Aussendung der 12. Und der Herr rüstet sie mit dem Benötigten aus. Das, was sie brauchen, damit stattet er sie aus. Aber sie dürfen nichts Zusätzliches mitnehmen, Materielles. Sie sollen das mitnehmen, was sie am Leib haben. Und das soll sie abhängig von ihm machen. Und das soll ihr Vertrauen in ihn stärken, wenn sie dann sehen, dass er sie mit allem versorgt, was sie brauchen. Und die Jünger gehen dann gehorsam und sie vertrauen ihrem Lehrer und ihren Herrn. Und nach ihrem Auftrag, wenn sie dann wiederkommen, dann kümmert er sich um sie ganz persönlich nochmal. Also Nachfolge funktioniert so. Gehen, hören, Gehorsam, Ermutigung und Ausrüstung, im Vertrauen gehorchen und dienen und handeln. Das sind Dinge, die sich immer wieder wiederholen. Und wisst ihr, was das Spannende am Leben mit dem Herrn ist? Es wird nie langweilig. Es ist ständig, er ist ständig dabei, seine Kinder zu verändern. Er liebt es, sie seinem Sohn ähnlich zu machen. Erlebst du noch diese Veränderung in deinem Leben? Ich bin überzeugt, dass diese Veränderung auch noch nach 50-jähriger Nachfolge geschieht. Und ich glaube, wenn das nicht geschieht, bist du entweder perfekt. Und eigentlich kann das nicht sein, weil es nur einen gibt, der perfekt ist, und das ist der Herr Jesus. Oder aber du lässt ihm gar keinen Raum mehr in deinem Leben. Eine wichtige Frage, glaube ich, ja, die wir uns alle regelmäßig stellen sollten. Ja, Gott liebt es, uns in das Bild seines Sohns zu verändern. Am Anfang sind es vielleicht kleine Schritte, genau wie einem kleinen Jungen oder bei einem kleinen Mädchen. Aber mit dem Wachstum werden es dann immer größere Schritte. Und Vater und Kind lernen sich immer besser kennen. Nicht, dass der allmächtige Gott und unser Schöpfer uns besser kennenlernen müsste. Er hat uns ja geschaffen. Er kennt uns besser als wir uns selbst. Aber wir lernen ihn besser kennen und wir erleben unzählige persönliche Dinge mit ihm, die unser Vertrauen in seine Liebe, in seine Allmacht und in seine Allwissenheit immer größer und stärker werden lassen. Das Vertrauen in ihn und das Vertrauen in ihn auf sein Wort hin wird für uns eine sichere, feste Burg. So wie in Luthers Lied. Ein feste Burg ist unser Gott, ein starker Wehr und Waffen. Das kennt ihr bestimmt. Ja, und es wird unser Fundament, worauf sich alles aufbaut. Er sorgt für uns, er kümmert sich um uns. Er hat den perfekten Plan für uns. Und wir müssen ihm vertrauen und geben. Auch wenn wir nicht sehen. Der Herr segne uns alle mit seiner großen Gnade. Und dass er uns immer mehr in Situationen führt, in denen wir ihm näher kommen und ihn immer besser kennenlernen. Und wir lernen, ihm zu vertrauen. Amen.
Amen. Ja, ich begrüße auch alle ganz herzlich noch einmal. Und ich fahre dann fort mit dem Thema der Sorge, die wir uns machen im Leben. Und lese hier mal Matthäus 6, Vers 25 zunächst. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Der Herr Jesus fordert hier von uns, dass wir uns nicht sorgen sollen. Und leider sind wir Menschen so, dass wir uns trotzdem Sorgen machen über alles Mögliche, über das Weltgeschehen zurzeit, wie das weitergehen soll, ob wir unsere Berufe ausüben können oder die Ausbildung machen können, die wir möchten, ob wir Arbeit haben werden. Und da geht es genau auch um diese Dinge, die der Herr hier möchte, dass wir in seine Hand geben, nämlich dass er uns versorgen möchte mit Nahrung und mit Kleidung und dass wir Menschen eben uns trotzdem Sorgen machen. Und der Grund für dieses Sorgenmachen ist häufig, dass unser Gott zu klein ist. Wenn unsere Sorgen zu groß sind, dann ist unser Gott zu klein. Und wir lesen in der Bibel aber von einem Gott, der gewaltig ist und mächtig ist. Und dann müssen wir uns doch fragen, wenn unser Gott klein ist, was für ein Gottesbild wir haben. Der Gott der Bibel hat die Erde erschaffen. Er hat alles erschaffen, was auf der Erde ist. Alles, was um die Erde ist. Das ganze Weltall, die Sterne, die Planeten hat er alles geschaffen und auch alles Leben. Dafür hat er gesorgt. Und er hat es nicht einfach nur so erschaffen, sondern Gott hatte einen Plan, als er das alles erschaffen hat. Und sein Plan war vor allem, dass wir in dieser Erde leben und somit hat er es auch für uns erschaffen, für dich und für mich. Und nach diesem Plan, den dieser allmächtige Gott hat, nach dem muss sich alles auf dieser Welt richten und jeder muss sich nach seinem Plan richten. Gott ist es, der die Weltgeschichte gestaltet und Gott ist es, der die Vergangenheit gestaltet hat und der auch jetzt die Zeit gestaltet und alles, was geschieht. Und Gott wird auch derjenige sein, der die Zukunft gestalten wird. Und dann müssen wir uns fragen, wenn wir uns Sorgen machen, trauen wir das diesem Gott nicht zu, wenn er das alles gestalten kann und alles lenken kann, dass er unser kleines Leben gestaltet und die Umstände um uns herum so fügt, dass er uns dadurch nähren kann und kleiden kann und uns versorgen kann. Und wenn wir ihm das nicht zutrauen, wenn da das Vertrauen fehlt, dann ist unser Gott zu klein. Und wir haben gesagt, Gott ist nicht klein. Der Gott der Bibel ist nicht klein. Das heißt, ich habe in meinem Kopf, in meinem Denken und in meinem Herzen habe ich ein Gottesbild, das mit dem Gott in der Bibel nicht mehr übereinstimmt. Und wenn ich das feststelle, dann muss ich mein Bild von Gott mit dem der Bibel vergleichen und angleichen. Und zwar nicht den Gott der Bibel an meine Vorstellung anpassen, sondern ich muss mein Glauben an Gott, an den Gott der Bibel anpassen und schauen, dass die Attribute, die hier Gott zugeschrieben werden, dass die mit meinen übereinstimmen, die ich in meinem Kopf von Gott habe. Und dann kann er nicht klein sein, es geht nicht. Sonst habe ich einen anderen Gott, an den ich glaube, nicht den Gott, den Allmächtigen, der in der Bibel geschrieben ist. Und das bedeutet auch, dass dann mein Glaube und mein Vertrauen eben einfach zu klein ist. Und das ist bei vielen Menschen so, bei vielen Gläubigen vor allem auch und auch bei uns. Und auch bei den Leuten aus der Schrift können wir das lesen. Zum Beispiel im Psalm 78, ab Vers 18 lese ich mal, was das Volk Israel da tut. Und wie Gott darauf reagiert, was für ein Gottesvertrauen sie hatten, was für ein kleines Gottesvertrauen. Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gelüste und redeten gegen Gott und sagten, ob Gott uns in der Wüste einen Tisch bereiten kann? Sieh, er hat zwar den Felsen geschlagen, das Wasser flossen und Bäche sich ergossen, aber wie kann er Brot geben und seinem Volk Fleisch verschaffen? Als der Herr das hörte, ergrimmte er und Feuer entzündete sich gegen Jakob und Zorn kam über Israel, weil sie nicht an Gott glaubten und nicht auf seine Hilfe vertrauten. Und er gebot den Wolken droben, tat die Türen des Himmels auf und ließ das Manna auf sie regnen zum Essen und gab ihnen Himmelsbrot. Ja, die Israeliten, sehen wir hier, hatten schon einiges vorher mit dem Herrn erlebt. Dinge, die einfach nicht von dieser Welt sind, die von selbst nicht geschehen können, wo sie eindeutig gesehen haben, dass Gottes Hand sie führt und Gott sie versorgt. Und zwar nicht nur durch das, was wir sehen, sondern auch durch übernatürliche und überweltliche Dinge. Und sie hätten daraus Vertrauen schöpfen können und Glauben schöpfen können und sich darauf verlassen können, dass dieser Gott auch in der Zukunft sie versorgen wird, egal auf welchem Wege. Und wir sehen, dass der Herr hier zornig geworden ist, weil dieses mangelnde Vertrauen letztlich auch zeigt, dass sie Gott einen Lügner vielleicht nennen, weil dass er es kann, hat er bewiesen. Und deshalb steht es hier auch so eindeutig, dass sie sagen, er hat zwar Wasser fließen lassen, aber kann er uns auch Fleisch verschaffen? Natürlich kann er das. Es ist ja fast eine rhetorische Frage, aber sie zweifeln an Gott oder sie zweifeln an seinen Zusagen. Aber Gott ist kein Mensch, und das sagt er auch immer wieder, er ist kein Mensch, dass er sein Wort bricht, sondern Gott hält sein Wort. Und weil er sein Wort hält und alle seine Zusagen hält, ist er verlässlich und vertrauenswürdig. Also es gibt keinen Grund für uns, Gott nicht zu vertrauen, weil Gott sein Wort nicht bricht. Also wir machen Gott zum Lügner, wenn wir sagen, dass er dieses oder jenes nicht für uns tun kann und er das nicht schafft. Und deshalb müssen wir uns immer wieder klar machen, dass Gott seine Versprechen und seine Zusagen hält. Und wenn wir vielleicht in solchen Situationen sind, wo wir nicht weiter wissen, dass wir wirklich die Bibel in die Hand nehmen und nach ähnlichen Situationen in der Schrift suchen. Und jede Situation, in der Gott für Christen eine Zusage macht und für Gläubige eine Zusage macht, die können wir auf uns beziehen. Und dann können wir gewiss sein, dass Gott, wenn er uns das verheißen hat, dass er das halten wird. Und das müssen wir dann auch tun. Wir müssen es glauben und dem Herrn vertrauen. Und er wird sein Wort gewiss nicht brechen. Und was so schön ist, dass Gott zwar hier erzürnt und ja, hier steht, Feuer entzündet sich gegen Jakob und Zorn über Israel, dass er aber trotzdem das Mana schickt. Dass Gott sein Wort auch dann hält, wenn wir eben nicht Vertrauen haben und nicht genug Vertrauen. Also auch wenn du in einer Situation bist als Gläubiger und du nicht genug Vertrauen hast, Gott wird sein Wort trotzdem halten. Und auch bei den Jüngern im Boot, als der Sturm sich erhob und sie eben kein Vertrauen hatten, dass das gut ausgehen kann, hat Jesus ja nicht zugeschaut und gesagt, ich warte jetzt, bis ihr euch sicher seid, dass ich das schaffe, sondern er hat den Sturm gestillt. Er hat also eingegriffen. Er hat sie zwar hinterher getadelt, aber er hat eingegriffen. Also seine Zusagen gelten. Gottes Wort ist wirklich verbindlich. Er hält sich daran. Das Einzige, was du mit deinen Sorgen machst, ist, dass du dir das Leben schwer machst. Wir verlieren so ein bisschen die Leichtigkeit, die Gott uns auch geben will, durchs Leben zu gehen. Es gibt immer schwierige Zeiten, sowohl für Gläubige als auch für Ungläubige. Aber wir können durch diese schwierigen Zeiten, wenn wir mit Vertrauen hindurchgehen, doch eine gewisse Leichtigkeit haben. Und hinterher müssen wir doch wissen, können wir darauf schauen und uns sicher sein, wenn wir vorher uns sicher sind, dass Gott uns trägt und uns darüber freuen, wie Gott uns hindurchgetragen hat. Und es ist doch besser, zurückzuschauen und das mit einer gewissen Leichtigkeit und Zuversicht getan zu haben und mit einem Gottvertrauen, als ständig Angst und Bange zu sein und zwar hindurchzukommen, aber mehr strauchelnd als irgendwie, ja, ich sag mal, elegant. Der Herr sagt hier in Matthäus, dass du auch dein Leben nicht verlängern kannst, auch wenn du dich sorgst. Und ich denke, dass er das damit sagen will. Was bringt es dir, wenn du dir die Sorgen machst? Weil es ändert sich auch an deiner Situation nichts mit den Sorgen, sondern die Situation bleibt die gleiche und der Herr hilft dir auch sicherlich hindurch, aber du könntest sie viel einfacher bestehen und meistern und auch, denke ich, mehr im Glauben wachsen, wenn du vorher das Vertrauen aufbringst und den Glauben Gott entgegenbringst, den er auch von uns fordert, wie wir hier sehen, weil er zornig wird, wenn wir schon in einem gewissen Wachstum mit dem Herrn sind, aber immer noch über die gleichen Dinge immer wieder zweifeln. Aber das ist natürlich menschlich. Ja, und wir sehen das im aktuellen Zeitgeschehen auch, wie viele Angst haben und wie viel Schrecken in der Welt ist einfach. Und keiner mehr wirklich weiß, was auf uns zukommt. Über jede Sache, die geschieht, wird beraten, tun sich die Länder zusammen, auch in großem Stil, weil sie einfach versuchen, diese ganzen Probleme zu lösen. Und auch unter Christen macht sich eben diese Angst breit und die Sorge breit. Und wir lassen uns davon auch anstecken, von diesen Schrecken, der in der Welt ist. Und Christen sagen dann vielleicht auch, Gott überlässt dem Bösen die Macht und das Böse regiert und hat die Oberhand. Aber das Böse hat seine Macht letztlich von Gott. Und es nimmt diese Macht in Anspruch, die ihm von Gott gegeben ist. Aber die Macht ist begrenzt. Sie ist sowohl im Umfang begrenzt als auch zeitlich begrenzt. Wir lesen auch oft in der Bibel, wenn der Herr Ereignisse beschreibt, dass es gegeben ist, dass das geschehen soll, bis etwas eintrifft. Das ist immer genaue Zeitabschnitte. Also auch das Böse kann nur handeln in den Schranken, die Gott dem Bösen setzt. Und das Böse missbraucht dann seine Macht oder setzt diese Macht ein und macht sie vor uns groß. Und es ist wie ein Schauspiel, ein Theaterspiel, ein Einschüchterungsversuch, wie so ein Bluff. Und wir Gläubigen lassen uns leider häufig davon täuschen. Und ich will das Böse nicht kleinreden, es ist nicht schwach, es ist mächtig und alleine würden wir es nicht schaffen. Aber wir schauen eben zu sehr immer auf das Böse und auf das Schlechte und um alles in der Welt machen wir uns Sorgen, anstatt eben nach Gottes Reich zu trachten, wie das der Herr hier fordert, damit wir erkennen, dass er der Mächtigere ist. Und selbst das Böse und die Mächte des Bösen wissen, dass der Herr der Größte ist. Und sie haben sich ihnen unterzuordnen. Wir lesen Markus 1, die Verse 23 bis 25. Dort in ihrer Synagoge war ein Mann, besessen von einem unreinen Geist, der schrie: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sagte: Verstumme und fahre aus von ihm. Wir sehen hier, dass sogar die unreinen Geister sich unterzuordnen haben, dem Allmächtigen. Und dass sie sich fürchten und dass Jesus diesen Geist hier bedroht und ihm befiehlt. Und der Geist hat zu gehorchen. Und er muss tun, was der Herr sagt. Er hat diesen Menschen hier gebunden und den Menschen um diesen Menschen herum Angst gemacht und sie wussten nicht weiter. Aber vor Gott hat dieser Geist keine Macht. Und etwas Ähnliches lesen wir in Markus 5 bei dem besessenen Gadarener in Vers 6 bis 13. Als er aber Jesus von fern sah, lief er herbei, fiel vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sagte zu ihm: Fahre von dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn eindringlich, dass er sie nicht aus der Gegend treibe. Dort an dem Berg war eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sagten: Lass uns in die Schweine fahren. Das erlaubte ihnen Jesus gleich. Diesen Menschen, der von dieser Legion an Dämonen besessen war, den konnte man nicht bändigen. Sie hatten ihn gefesselt und Ketten angelegt. Und er hat die Fesseln zerrieben und die Ketten zerrissen. Also es ist so, dass man dagegen nichts tun konnte. Man konnte diesen Menschen nicht festhalten. Diese Dämonen müssen übermächtig vor den Menschen erschienen sein und sie mussten sich hilflos gefühlt haben und vor allem dieser Mensch. Und als er Jesus von Ferne kommen sieht, fiel er vor ihm nieder. Und diese Dämonen, die so mächtig waren, die flehen Jesus an. Die flehen Jesus an, dass er sie nicht zurückschicke, sondern in die Schweine fahren lasse. Und das erlaubte ihnen Jesus. Die Mächte, die kennen ihre Rolle gegenüber Gott. Die wissen ganz genau, wo ihr Platz ist. Aber wie gesagt, vor uns spielen sie sich auf. Und wenn wir auf diese Mächte schauen, dann schüchtert uns das ein und dann täuscht uns das. Aber wir müssen unseren Blick auf den Herrn richten, der die Macht hat über alles. Sie nennen hier auch den Sohn Gottes des Allerhöchsten. Sie erkennen also seine Autorität an. Sie wissen, dass er der Höchste aller ist. Und das müssen wir uns selbst auch vor Augen halten, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dem Sohn Gottes des Allerhöchsten, dass wir jemanden zur Seite haben, da ist niemand stärker als er. Es gibt niemanden, der mächtiger ist als dieser Herr. Und alles in deinem Leben, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, ist in dieser gewaltigen Hand, in der gewaltigen Hand des allmächtigen Gottes. Du musst dir dann keine Sorgen mehr machen über dein Leben. Das kostet dich auch Kraft. Es kostet einfach eine Menge Kraft, sich ständig zu sorgen. Wir können uns das so vorstellen wie eine Waage. Diese alten Wagen, wo man Gewichte reinlegte und da, wo ich mehr Gewichte reinlege, da geht es dann runter und die leichtere Seite geht nach oben. Und wenn ich in meinem Denken das Gewicht lege auf die Welt und auf die weltlichen Dinge, dann wird diese Seite schwerer und mein Gott wird leichter und kleiner und auch so mein geistliches Leben. Und diese Last der Welt ist dann auf mir. Aber wenn ich mein Denken richte auf Gott und auf die geistlichen Dinge, dann wird die Seite der Waage mit Gott schwerer und die andere Seite wird leichter. Und die Seite der Waage Gottes auf uns ist die leichtere. Deshalb sagt der Herr Jesus zu uns, dass wir sein Joch annehmen sollen, weil sein Joch sanft ist und leicht. Und dann gehen wir leichter durchs Leben und haben nicht diese Last der Welt und diese Sorgen umherzutragen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit und nicht nach dem Weltreich und nicht nach der Gerechtigkeit in der Welt. Und dann kann uns der Herr helfen, auch in diesem Leben beständiger und mit mehr Ruhe hindurchzugehen. Ich lese einmal Matthäus 11, Vers 29. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.
Geschwister, kann man dich verstehen?
Wir hören dich wunderbar, Paul.
Okay, super. Dann begrüße ich euch auch noch mal ganz herzlich. Ja, genau. Und ich fahre mal fort. Ich habe meinen Ganzen auch eine Überschrift gegeben. Vertrauen, weil Gott unser Vater ist. In Matthäus 6, 25 steht, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Ja, in diesem Vers geht es ja darum, um die Sorge des Lebens. Und die Gefahr, sich Sorgen zu machen, bedeutet nicht, dass wir zum Beispiel für unsere Familie nicht Sorge tragen, sondern dass wir über unsere Familie in Sorge sind und darüber ja auch grübeln. Die gewöhnlichen Sorgen des Lebens sind, ich denke mal, die hat jeder von uns. Wir dürfen die an zweiter Stelle setzen und darauf vertrauen, dass unser Herr dafür sorgen wird. In Matthäus 6, 26 steht, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht. in die Scheune. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Ja, Jesus selbst lebt ja auch in der Beziehung so zu seinem Vater. Daher hat er auch seine Kraft. Und der Herr fordert uns ja hier auf, diesen Blick auf den Vögeln zu haben, dass wir das mal betrachten. Und sie werden alle von dem himmlischen Vater ernährt. Und die Frage ist eigentlich, wovor fürchten wir uns und machen uns eigentlich Sorgen? Wenn er uns eigentlich alles gibt, ja, was wir brauchen. Wenn man das mal so auf der aktuellen Situation auch nochmal bezieht, wenn man den Fernseher anmacht, da ist so viel Sorgen, Nöte, Ängste, die Regierung, Corona, also wirklich, es ist ja mega viel los momentan hier auf der Erde. Und das kann einen ja auch schon mal so ein bisschen verrückt machen. Da kann man sich ganz schnell auch mal, auch als Christ, verrennen, würde ich sagen. Da kann man sich auch mal ganz schnell so reinsteigern und einfach auch irgendwie den Blick so ein bisschen verlieren. Auch das Vertrauen auch vor allem. Aber Gott ist unser Vater. Und wir dürfen ihm unsere ganzen Sorgen geben. In 1. Petrus 5, 7 steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und eigentlich dürfen wir ja auch gelassen sein und müssen auch nicht alles aus eigener Kraft schaffen. Und vielmehr sollten wir dieses genau aus seiner Hand schöpfen. Aber was tun, wenn man nachts nicht mehr schlafen kann, wenn die Sorgen und Probleme ja einen schon wirklich zerfressen und man jeden Morgen überlegt, ja, wo man Kraft für den neuen Tag herbekommt? Ich möchte euch dazu mal ein kleines Zeugnis geben. Die letzten 3 Wochen aktuell bei mir, ja, die waren auch nicht so einfach für mich. Es ist sehr viel passiert. Wir hatten in den Familien viele Sterbefälle. Teilweise habe ich die mit begleitet. Und das ist auch für mich nicht einfach. Also das waren auch wirklich sehr nahestehende Personen. Und Abschied ist immer blöd und immer zu früh. Und wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist dabei, wo ich wirklich dankbar war? Ich habe wirklich Leute auch kennengelernt oder ich kenne Leute, wo ich wirklich weiß, die leben leider mit Jesus noch nicht. Und ich habe gesehen, dass die einfach nicht wissen, wo sie mit ihren ganzen Problemen hin sollen. Sie konnten nicht abladen. Die wussten nicht mit dem Ganzen, was sie in sich tragen, ja, wo sie es hinbringen sollen. Und ich durfte auch ein paar Gespräche führen und sagen, dass es da jemanden gibt, dass Jesus genau dafür gestorben ist, dass wir damit zu ihm sollen. Und unabhängig jetzt noch davon, habe ich halt auch persönlich selber auch gerade eine schwierige Phase. Ich habe auch seit 2 Wochen circa mit meiner Psyche so ein bisschen Probleme und kenne auch diese Angstzustände, abends nicht mehr schlafen zu können, ja, schreckhaft aufzuwachen. Und das belastet einen. Das ist nicht so einfach, wenn man keine Kontrolle mehr eigentlich über seinen Körper hat. Und das, ja, das macht einen schon Angst. Mir hat das wirklich Angst gemacht, ne? Wenn man dann nicht mehr irgendwie fähig ist, selbstständig sich zu kontrollieren. Das ist kein schönes Gefühl. Und deshalb habe ich mir diese Frage auch gestellt, ne? Wie schaffe ich es weiterzumachen, trotz diesen ganzen Nöten? Man steht ja auch teilweise in Diensten und das Leben geht weiter, die Arbeit geht weiter. Und jetzt ist man halt in so einer schweren Situation und so voller Sorge, dass man irgendwie gar nicht mehr weiß, was mache ich jetzt oder wie soll ich das schaffen? Und dann ist mir wirklich, sind mir ein paar Dinge aufgefallen, dass niemand von uns seinen Weg allein gehen muss mit Gott. Und Jesus selbst, das ist mir auch groß geworden, hat ja auch die Jünger um sich gehabt, die ihn ja begleitet haben, die mit ihm auch gelebt haben, gelacht haben, geweint haben, ja auch gelitten haben. Und das hat es auch, dafür hat er uns auch Glaubensgeschwister geschenkt. Das ist ja ähnlich. Und um gemeinsam einfach auch schwere Wege ja gehen zu können, gemeinsam. Das bedeutet jetzt halt nicht nur sonntags in der Gemeinde irgendwie zusammen Lieder singen oder eine schöne Predigt zu hören. Das ist alles schön und das ist auch richtig. Aber da steckt ja viel mehr hinter. Christliche Gemeinde ist der Ort, wo Leben und Lasten geteilt werden sollten. Ich fand den Spruch so schön. Christliche Gemeinde ist der Ort, wo Leben und Lasten geteilt werden sollten. Und der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und wir sind ja auch nicht allein, wenn wir an Christus glauben. An erster Stelle ist für mich klar immer Gott, aber Gott hat uns auch unsere Brüder und Schwestern geschenkt, einfach unsere Geschwister im Glauben. Und wir lernen ja auch nicht nur aus Fehlern der Vergangenheit, sondern wir können von guten Erfahrungen anderer auch viel lernen. Zum Beispiel die Kämpfe, die man durchmacht, meine Zweifel, meine Wut, haben andere vielleicht auch schon erlebt. Oder wenn man zum Beispiel Lebensgeschichten, das kennt ja auch jeder, so Lebensgeschichten oder Biografien anderer liest, wie sie aus, ja, da liest man ja oft, dass sie aus so einem dunklen Tal oder mitten in ihrem Leid Gott begegnet sind. Und das ist etwas, was mich zum Beispiel auch wieder ermutigt hat, wenn ich lese, wenn ich sowas lesen tue, gerade auch in meiner Situation, weiter zu vertrauen, festzuhalten und mich nicht so viel zu sorgen. Weil das, ich finde, das gibt Kraft, wenn man sieht, dass andere durch Gottes Hilfe ja auch geheiligt worden sind. Wir vergessen das leider manchmal viel zu schnell. Und manchmal reicht es auch nicht aus, so Verbündete zu suchen, denen es ähnlich geht. Manchmal brauchen wir einfach, glaube ich, auch ganz praktische Hilfe. Und vielleicht sehen wir die Spuren Gottes nicht, ja, in unserem Leben, weil wir vor, ja, lauter Sorgen einfach gar nichts mehr sehen, weil es uns schwerfällt, überhaupt noch den Blick auf Jesus zu haben. Aber Gott hat ja immer gute Wege und er hat uns auch für solche Nöte zum Beispiel Mentoren geschenkt, mit denen man sprechen kann. Und jeder von uns sollte so einen auch haben fürs Leben. Oder ein Seelsorger kann auch helfen, gemeinsam mit Gottes Hilfe, ja, Dinge wieder zu bereinigen, die vielleicht auch noch nicht ausgesprochen sind. Dass man, ja, sein Leben noch mal komplett beleuchtet, Sünde erkennt, bekennt, sein Leben einfach noch mal aufräumt. Vielleicht ist es auch das, was dich Sorge noch lässt, dass du irgendetwas in deinem Leben hast, was du noch bereinigen musst, dass Gott vielleicht darauf wartet, dass du das endlich mal bekennst. Und was hat Gott alles schon Gutes getan in deinem Leben? Das ist auch, wir vergessen oft zu schnell das Gute und sehen immer nur das Schlechte, was uns oder was wir in der Not dann halt sehen, dass wir denken, Mensch, mir geht's so schlecht, warum greift Gott nicht ein? Und wir vergessen ganz oft, was hat Gott denn nicht schon alles für uns getan? Und aus welchen Schwierigkeiten hat er mich schon, ja, befreit oder frei gemacht? Und ich habe mir was angeeignet. Ich habe so ein, das ist mir einfach eine Hilfe, so ein Danktagebuch gemacht. Da kann man zum Beispiel, da gucke ich rein, wenn es mir schlecht geht, so wie jetzt. Und da kann ich dann halt nachlesen, wie oft der Herr mir schon geholfen hat. Wie oft er da war, wo ich leer war, wo ich keine Hoffnung mehr hatte. Wie oft er auch meine Sorgen schon in Freude verwandelt hat und ja, wo er mich einfach auch schon wirklich frei gemacht hat. Und wenn man das liest, das ermutigt einen auch, dann hat man auch wieder einen anderen Blick und man hat auch wieder viel, viel mehr Hoffnung. Und das gibt mir auch Kraft. Und wenn man das mal so Revue passieren lässt, kann man sich auch die Frage stellen, wieso sollte er dich jetzt nicht mehr helfen in diesen Sorgen? Also diese Frage habe ich mir ja auch gestellt. Wieso habe ich eigentlich Angst, dass er mir nicht mehr hilft, auch in meiner Situation, in der ich jetzt bin? Warum zweifle ich eigentlich? Obwohl er schon so viel an mir getan hat und es mir auch selbst schon bewiesen hat, dass es machbar ist, dass es einfach funktionieren kann. Aber Gott hält unsere Zweifel aus. Und ich glaube, das ist einfach auch menschlich, dass wir oft immer wieder zweifeln. Aber was schön ist, was wir wissen dürfen, ist, dass wir ihm immer alles sagen dürfen. was unsere Sorgen sind, warum wir Sorgen haben und warum uns Vertrauen auch schwerfällt. Gott hält es aus und ich danke den Herrn dafür, ja, dass wir ihn das immer wieder hinlegen dürfen. Und in Philipper 4, 6 und 7 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Ich wünsche euch Gottes Segen, Geschwister. Und ich hoffe einfach, dass wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen, auch mit unseren Problemen und Sorgen, die wir haben. Und dass wir einfach immer unters Kreuz gehen. Und dass wir uns auch nicht zu fein sind, uns einfach Hilfe zu holen, wenn wir sie brauchen. Dass wir einfach füreinander da sind. Gott segne euch. Amen.